Genau, heute soll es um die Geistesgaben gehen. Und es freut mich in dem Sinn besonders, weil ich meine Masterarbeit über die Geistesgaben geschrieben habe. Ein paar mehr Sachen noch. Falls es jemand interessiert, darf er gerne mal durchblättern. Ich dachte, ich bringe sie mit, weil das ist natürlich auch schön, mal sowas in den Händen zu halten. Und dann sieht man das mal. Ja. Und deshalb freut mich das auch, dieses Teaching zu machen, weil man macht an der Universität ganz viele Sachen und man fragt sich dann manchmal so zwischendrin, wozu? Und das ist so, das Teaching soll jetzt so ein Versuch sein, meine Erkenntnisse oder meine Befunde so ein bisschen auf den Boden zu bringen, sage ich mal. Und deshalb zwei Warnungen im Voraus. Weil das Teaching auf meiner Masterarbeit beruht, ist es quasi werde ich das Thema aus einer biblischen Perspektive angehen. Mein Schwerpunkt ist Neues Testament, deswegen mache ich hier mal alles von der Bibel her. Ist cool. Und deswegen wird es weniger so um eigene Erfahrungen oder sowas gehen, was aber nicht bedeutet, dass es nicht irgendwie praxisorientiert wäre. Ganz im Gegenteil. Und zweitens, ich werde mich auf die Bibelstelle 1 Korinther 12 bis 14 beschränken. Es gibt auch andere Bibelstellen, wo Geistesgaben vorkommen im Neuen Testament. Aber das ist sicher die bekannteste und die, wo man am meisten rausbekommt. Und die anderen Stellen habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Genau, das war's mit dem Vorgeplänkel. Wir werden uns... mit diesem Text befassen. Er ist sehr lang, deswegen lese ich nicht alles vor. Aber dafür habe ich uns 4 Fragen mitgebracht. Und ich werde ab und zu so zwischendurch mal einige Textstellen vorlesen. Genau. Die erste Frage ist, was sind überhaupt Geistesgaben? Zweite Frage, wozu sind sie gut? Dritte, welche gibt es? Und viertens, darf ich mich nach spezifischen Geistesgaben ausstrecken? Die Frage überrascht jetzt vielleicht, aber wenn ich so ein bisschen drüber rede, merkt ihr vielleicht, wieso ich mir diese Frage stelle. Genau, die erste Frage. Was sind überhaupt Geistesgaben? Ich habe immer direkt die Antwort hingeschrieben, weil ich dachte, wozu das lang ausführen? Einfach die Antwort. Geistesgaben sind von Gott durch den Geist gegebene Geschenke, die, wenn wir sie recht verwenden, Gottes Gegenwart aufscheinen lassen. Keine Angst, die Antworten werden immer kürzer, je mehr Fragen wir durchgehen. Aber am Anfang braucht man so ein bisschen Anlauf für alles. Aber weil es ein langer Satz ist, nehmen wir ihn eins nach dem anderen auseinander. Als erstes, Geistesgaben sind von Gott durch den Geist gegebene Geschenke. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit war aufzuzeigen, dass es sich bei diesen Gaben oder Charismen, wie man es häufig nennt, auch nicht um Begabungen oder Talente handelt, die man einmal quasi bekommt und dann besitzt und anwenden kann. Ich lese dafür den zentralen Text quasi aus der Stelle, aus 1. Korinther 12, 8 bis 10. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem weiteren Autorität oder Zutrauen in demselben Geist, einem anderen aber Geschenke von Heilmitteln in dem einen Geist, einem anderen aber Wirkungen von Kräfte, einem anderen aber eine Prophetie, einem anderen Ausdeutungen der Geistwirkungen und einem weiteren Arten von Sprachengebeten, in einem anderen, aber eine Auslegung der Sprachengebete. Genau, Entschuldigung, das ist jetzt nicht so eine handelsübliche Übersetzung. Aber was auffällt ist, oder was mir aufgefallen ist, sage ich mal, dass hier nicht davon die Rede ist, dass irgendwie einem die Gabe gegeben wird, zum Beispiel Worte der Weisheit weiterzugeben oder die Gabe der Prophetie, sondern eben ein Wort der Weisheit oder eine Prophetie. Und zu meinem Bedauern muss ich sagen, dass die meisten Bibelübersetzungen das leider falsch übersetzen, wenn ich das so sagen darf. Dort steht dann eben häufig, dem einen gibt er die Gabe der Prophetie, was meiner Meinung nach dort aber nicht steht. Also es steht da sicher nicht. Die Frage ist, was hat Paulus gemeint? Und ich denke, er meint eine Prophetie und nicht die Gabe der Prophetie. Und was ich daraus schlussfolgere, ist, dass man sich auf diesen Geistesgaben nicht irgendwie ausruhen sollte. Also ich besitze nicht die Gabe, Prophetien weiterzugeben, sondern ich bin jedes Mal neu auf Gottes Wirken angewiesen, dass er zu mir spricht, dass ich eben eine Prophetie empfange, die ich dann weitergeben kann. Der besonders feste Bibelleser wird jetzt vielleicht sagen, aber halt, Paulus schreibt doch auch von Propheten. Und das stimmt. Es gibt, oder scheinbar war zu Paulus Zeiten schon eine Auffälligkeit da, dass manche Menschen besonders viele Prophetien empfangen haben, die man dann schlussfolgernd Propheten genannt hat. Das heißt jedoch nicht, dass ich keine Prophetie empfangen kann, wenn ich kein Prophet bin. Denn man wird ja erst Prophet genannt, wenn man viele Prophetien empfängt. Aber man muss nicht Prophet heißen, um Prophetien zu empfangen. So, versteht ihr? Gott schenkt gewisse Dinge durch den Geist, aber er schenkt uns nicht immer dieselben Dinge. Das finde ich irgendwie was Wichtiges. Und bloß weil ich jetzt mal einmal eine Prophetie empfangen habe, heißt es nicht, dass ich ab jetzt nur noch Prophetien empfangen muss oder sowas, sondern was das für uns bedeuten kann, ist, dass ich stets aufmerksam sein will, was Gott mir eigentlich geben will. Und so kann ich irgendwie auch entspannt sein, dass Gott mir schon auch das Richtige quasi geben wird. Also wenn ich für jemanden bete und es geschieht, also zum Beispiel jemand Kranken bete und es geschieht keine Heilung, dann ist es vielleicht einfach gerade dran, dass er ein Wort der Weisheit eher zugesprochen bekommt. Und ich muss mich auch nicht so ich muss mich auch nicht mehr vergleichen, zu sagen, boah, der kriegt irgendwie so viel Prophetien, der Felix zum Beispiel. Das hätte ich irgendwie gern auch, oder wieso ist das bei mir nicht so oder so, sondern man kann das ganz Gott überlassen, was er mir gibt. Und es ist gut, weil es ja von Gott kommt. Genau. Es heißt aber auch nicht, dass man irgendwie alle Geistesoffenbarungen mal bekommen muss. Also wie gesagt, gibt es auch diese Häufungen, aber es muss wenig sein. So, ich muss kurz hier nachkommen in meinem Text. alle Geschenke sind von Gott und sind wertvoll, weil sie von Gott kommen. Ich habe noch eine Bibelstelle mitgebracht. Das ist quasi der Vers vorher und nachher von dem, was wir gerade gelesen haben. Da schreibt Paulus, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Also jedem, das finde ich spannend, jedem wird die Offenbarung des Geistes gegeben. Das meint die Geistesgaben. Und all dies bewirkt der eine und derselbe Gott, zuteilend jedem persönlich, wie er will. So, um das nochmal biblisch festzumachen, was ich gerade gesagt habe. Es ist seine Entscheidung und jeder bekommt was Unterschiedliches und es ist gut, wie es ist. So. Der Satz ist noch nicht zu Ende, die Antwort. Wenn wir sie recht verwenden. So, jetzt habe ich ja gerade sehr lange ausgeführt, dass es nicht an uns ist, was wir empfangen, was aber sehr wohl an uns ist, ist, was wir aus dem Empfangenen machen. Der Punkt bei den Geistesgaben ist nämlich, dass es also auf der einen Seite erstens ist es ist nichts Ekstatisches, habe ich das bei mir immer genannt, also dass man quasi nicht anders könnte, als jetzt nur noch in Sprachen zu beten, laut alle durcheinander prophetisch reden, weil es einen überkommt oder überfällt, sondern wir sind sehr wohl Herr über uns selbst und können unseren eigenen Menschenverstand einsetzen, wann es zum Beispiel dran ist, jetzt ein Wort der Weisheit weiterzugeben oder eine Prophetie zu teilen. Das ist einer der Hauptgründe übrigens, weshalb Paulus überhaupt diese drei Kapitel, ein sehr großer Teil, ich meine, der Korintherbrief hat, glaube ich, 16 Kapitel. Und 3 von denen gehen nur um dieses Thema, weil es da Probleme gab in Korinth, dass die Leute nur noch in Sprachen gebetet hat und niemand hat mehr was verstanden. Genau, deswegen behandelt er das so ausführlich. Und deshalb gibt eben Paulus ein paar Anweisungen, zum Beispiel, dass man nacheinander reden soll und nicht durcheinander. Und das gilt aber nicht nur für die Sprachenbeter, aber zum Beispiel, sondern auch für alle anderen, die irgendwie was Verständliches sagen. Weil wenn alle durcheinander reden, versteht wieder niemand was. Deshalb, genau, es liegt an uns, wie wir sie anwenden und dass wir sie auch anwenden. Und das kann man auch nicht ganz ausschließen. Natürlich, es kann auch sein, dass ich einfach mal ein Geschenk von Gott bekomme, das nur mal für mich dran ist und ich nicht unbedingt teilen muss. Unterm Strich aber denke ich, dass wir hier nicht in der Gefahr stehen, dass plötzlich alle ganz durcheinander prophetisch reden oder in Sprachen beten. Deshalb, sodass wir das quasi gar nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Deswegen würde ich uns ermutigen, eher quasi lieber einmal zu viel was mal mitzuteilen, auf jemanden zuzugehen oder auch mit allen zu teilen. Und wenn es dann doch irgendwie nicht dran war oder nur für mich oder so war, schmerzt es ja meistens auch irgendwie niemand. Genau. Weil wenn wir die Sachen für uns behalten, erreicht es ja irgendwie auch nicht sein Ziel, dass andere nämlich dadurch auferbaut und ermutigt werden können. Es sind also auf der einen Seite Geschenke, die uns gegeben werden, aber auf der anderen Seite liegt auch eine Verantwortung bei uns, dass wir das Gegebene zum Einsatz bringen. Und wenn das gegeben ist, dann kann drittens Gottes Gegenwart durch diese Geistesgaben durchscheinen. Weil was wir so mit Geistesgaben oder was ich jetzt auch immer so bezeichne, heißt eigentlich Offenbarungen des Geistes. Und Offenbarung heißt eben, dass etwas sichtbar, spürbar, erlebbar wird. Dass etwas noch Unbekanntes offenbar wird. Also zum Beispiel neue Aspekte von Gott klar werden oder aber Dinge, die ich vorher nicht erkannt habe, dass die mir klar werden. Genau. Und dann kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Das war die längste Frage, aber jetzt geht es immer schneller, wie gesagt. Wozu sind die Geistesgaben gut? Antwort gleich dabei. Sie können oder auch sollen in der Gemeinde zu Auferbauung und Wachstum führen. Auferbauung und Wachstum sind die zwei Schlagwörter, die ich mir ausgesucht habe. Das gilt besonders dann, wenn es um den Gebrauch der Geistesgaben in einem Gottesdienst geht. Oder es kann auch ein Hauskreis sein oder einfach wo Christen zusammenkommen. Ich sage das, weil Paulus den einen Ausnahmefall kennt, dass man das Sprachengebet auch einfach nur für sich praktizieren kann. Das ist aber auch die einzige Ausnahme. Alle anderen Geistesoffenbarungen, zumindest die, die Paulus als Beispiele in seinem Brief an die Korinther aufführt, sind auf die gesamte Gemeinde oder auf einzelne Personen in der Gemeinde aus. Ich habe wieder eine Bibelstelle. 1. Korinther 14,3. Der prophetisch Redende, hier muss ich kurz eine Anmerkung machen, Paulus unterscheidet zwischen dem prophetisch Redenden und dem Propheten, beziehungsweise zwischen prophetisch Reden und eine Prophetie weitergeben. Er benutzt das Verb in einem weiteren Sinne und damit sind alle Dinge gemeint, die im Gegensatz zum Sprachengebet in verständlichen Worten gefasst sind. Ich werde es dann aber nochmal, wenn ich auf die Geistesgaben spezifisch drauf komme, ausführen ein bisschen. Und wer es ganz genau wissen will, kann es nachlesen. Der prophetisch Redende, also alle, die in verständlichen, also Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Prophetie und so weiter, die aber spricht den Menschen Erbauung und Ermutigung und Ermahnung und Trost zu. Deshalb sind die Geistesgaben wichtig, weil wir alle dadurch Zuwendung und Liebe Gottes erfahren und wir auf unserem Lebensweg, in den Situationen, in denen wir stehen, wissen dürfen, dass wir nicht alleine sind. Wir brauchen das, behaupte ich. Man könnte jetzt vielleicht sagen, dass es mir reicht, wenn Gott mir in meinem Kämmerchen quasi mir selbst das alles zuspricht, dass ich geliebt bin und dass alles gut ist und so weiter. Aber da will ich ein schönes Zitat von Dietrich Bonhoeffer euch mitgeben, wo ich denke, er hat 100% recht. Der Christus im anderen ist immer stärker als der in der eigenen Seele. Also es hat irgendwie eine besondere Kraft, wenn mir jemand was zuspricht von Gott, als wenn ich mir das selber in mein Tagebuch. Das kann auch gut sein, aber ich glaube, wir brauchen das häufig, dass jemand uns das auch zuspricht. Zum Beispiel, wenn mir Vergebung oder so zugesprochen wird von jemandem, dann hat das irgendwie mehr Kraft, als wenn ich das für mich so mir zugesprochen weiß von Gott. Genau, Geistesgaben sind also Geschenke, die gegeben sind, aber eigentlich vor allem auch für meinen Nächsten gegeben sind. Wir sind als Leib Christi miteinander unterwegs und funktionieren nur zusammen. In dieser ganzen Textstelle, ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, aber Paulus tut sehr lange das Bild des Leibes im Kontext dieser Geistesgaben verwenden. Und der Leib hat natürlich das Bild, hat natürlich die schöne Eigenschaft, dass es organisch ist, dass es eben nur gemeinsam funktioniert, wenn alle Glieder zusammenarbeiten. So viel zur Auferbauung. Ich habe als zweites Schlagwort noch das Wachstum genannt. Geistesgaben werden gegeben, damit Wachstum geschieht. Und ich lese jetzt ab, also 1. Korinther 14, ab Vers 24. Wenn aber alle prophetisch reden und ein Ungläubiger oder Unkundiger hinzukommt, wird er von allen prophetisch Redenden in seinem Innern überführt. Das Verborgene seines Herzens wird ihm offenbar und so auf das Angesicht fallend betet er Gott an und verkündigt, dass Gott wirklich bei euch ist. Ich finde es eine faszinierende Stelle, weil hier effektiv quasi eine Bekehrung passiert, weil Leute Geistesgaben anwenden. Und so können die Geistesgaben für den Fremden, der kommt, zum Zeugnis werden, dass Gott tatsächlich existiert, dass Gott unter uns lebt. Und hier habe ich die kleine, große Streitfrage, je nachdem, in welches, also wen man fragt, eingebaut. Was ist denn mit dem Sprachengebet? Weil hier ist wieder nur von den prophetisch Redenden die Rede. Also von denen, die in verständlichen Worten was kommunizieren. Und Sprachengebet ist ja unverständlich und kann deshalb nicht der Auferbauung dienen. Und auch nicht dafür, dass Ungläubige in ihrem Innern überführt werden von Gott. So zumindest Paulus. Aber mit diesem Problem setzt er sich auch auseinander. Vorausgeschoben kann eben schon mal gesagt werden, Sprachengebet darf auch für sich praktiziert werden, aber soll dann nicht laut gesagt werden, wenn es niemand auslegen kann quasi, sondern muss es dann für sich im Zwiegespräch mit Gott quasi verwenden und auch das ist schon wertvoll. Aber es gibt auch den anderen Fall eben, dass man es auslegen kann. Und Auslegung hat man sich jetzt hier aber nicht so dolmetschermäßig Wort für Wort vorzustellen, sonst würde da Übersetzung stehen, sondern eben Auslegung, Interpretation. Das kann durch den Sprachenbeter selber oder durch eine andere Person geschehen. Und jetzt die spannende Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass Paulus schreibt, dass man Sprachen beten soll, damit man prophetisch redet. Also der Zweck des Sprachengebets ist, damit man prophetisch redet. Wieder, Klammer, in verständlichen Worten Geistesgaben anwendet. Das heißt, das Sprachengebet kann irgendwie den Weg für diese verständliche, prophetische Rede bereiten. Und das passt irgendwie auch gut in meine Erfahrungen irgendwie rein. Wenn wir zum Beispiel hören, das Gebet oder so machen für jemanden, dann tue ich häufig für mich so ein Sprachenbeten. Und dann kann es gut sein, dass im Nachhinein, dass ich dann irgendwie ein Bild habe oder ein Wort für die Person. Das wäre jetzt für mich so ein Beispiel, wie ich diese Auslegung unter anderem verstehe. Und das angewandt werden kann. Das heißt, möglicherweise könnte dieses Sprachengebet einfach die Kommunikation mit Gott anregen und so zu weiteren Geistesgaben führen. Bei mir selbst oder eben auch bei anderen. Also, keine Ahnung, wenn wir im Kreis stehen und beten, kann es auch mal vorkommen, dass ich nur in Sprachen bete und nichts selber sage, aber irgendjemand anders betet laut. Ich kann es jetzt nicht beweisen, dass das die Auslegung ist, aber das wäre jetzt mal meine Erfahrung, dass das durchaus Sinn ergibt für mich. Paulus empfiehlt sogar, dass man sowohl im Geist als auch im Verstand, also mit verständlichen Worten, beten soll. Und im Geist meint hier das Sprachengebet. Sowohl im Geist beten als auch im Verstand beten. Wenn also das Geschenk des Sprachengebets kommt oder man das empfängt, dann darf und soll es auch verwendet werden. Dritte Frage, könnt ihr noch? Ist viel, ne? Aber ich wollte irgendwie so ein bisschen was reinbringen. Welche Geistesgaben? Das war nochmal die Antwort. Sie können und sollen Gemeinde zur Auferbauung und Wachstum führen. Welche Geistesgaben gibt es? Antwort, mehr als wir denken. Nee, das sage ich einfach, weil Paulus nennt hier 9, ich werde die gleich auch nochmal kurz vorstellen, aber die Liste impliziert auch schon, dass das nicht eine abgeschlossene Liste ist. Es gibt noch eine Stelle im Römerbrief, wo wahrscheinlich von Geistesgaben die Rede ist, wo nochmal ein paar andere Sachen kommen. Aber man wird auch davon ausgehen müssen, dass Paulus wahrscheinlich noch mehr kannte. Weil es war nicht sein Ziel, hier alle aufzuzählen, die es gibt, sondern eben ein paar Beispiele zu machen. Und die werde ich jetzt auch kurz vorstellen. Sie sind, also 9 Beispiele, habe ich schon gesagt, sind in 4 Gruppen aufgeteilt. Zuerst das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis. Hierbei geht es um Offenbarungsworte von Gott für Einzelne oder für die ganze Gemeinde. Es ist schwierig, oder ich finde es schwierig, genau den Unterschied zwischen den 2 festzustellen. Aber ich denke, dass beim Wort der Weisheit es mehr darum geht, dass Worte weitergegeben, die eine Wegweisung geben. Worte, auf deren Basis quasi gute Entscheidungen getroffen werden können. Beim Wort der Erkenntnis hingegen denke ich, dass es mehr darum geht, dass man Einsicht in einem bestimmten Lebensbereich hat, dass mir plötzlich was aufgeht, das ich vorher halt nicht so gesehen habe. Also ich mache es wirklich nur ganz kurz. Man könnte viel über die Sachen sagen wahrscheinlich, aber es ist immer schwierig zu wissen, was jetzt genau damit gemeint ist. Zweitens ist die Dreiergruppe. Autorität oder Zutrauen, habe ich das übersetzt. Geschenke von Heilmitteln, Wirkungen von Kräften. Diese Gruppe wird häufig als wundermächtige Geistesgaben bezeichnet. Hinter dem ersten, Autorität und Zutrauen, steht das griechische Wort, das wir meistens mit Glauben übersetzen. Da wir prinzipiell, oder ich davon ausgehe, dass wir prinzipiell alle Glauben haben und ich mich gefragt habe, inwiefern soll jetzt dieser Glaube noch ein spezifisches Geschenk sein, geht es meiner Meinung nach um ein besonderes Zutrauen in einer Situation, an Verheißungen festzuhalten oder um eine besondere Autorität, Berge versetzen zu können, um so einen speziellen Glauben eben, der für bestimmte Situationen gegeben wird. Geschenke von Heilmitteln sind Dinge, da steht dann eben häufig die Gabe der Heilung, was da aber nicht steht. Geschenke von Heilmitteln sind Dinge, die einem gegeben werden, damit ein anderer Heilung erfährt, simpel. Wie dieses Geschenk aussieht, bleibt dabei offen. Ich denke, es kann ein Heilungswort zum Beispiel sein, aber auch zum Beispiel den Eindruck, irgendwas zu machen, zum Beispiel wie Jesus in die Erde zu spucken, das nehmen und auf die Augen schmieren oder so. Oder, und jetzt lehne ich mich vielleicht ein bisschen mal aus dem Fenster, vielleicht auch den Eindruck, das richtige Medikament im richtigen Moment zu geben. Können wir darüber diskutieren. Und zu guter Letzt, Wirkungen von Kräften. Das wird häufig übersetzt als die Gabe, Wunder wirken zu können. Ich denke, dass es dabei gerade in der Kombination mit den Geschenken von Heilmitteln um so Befreiungswunder anderer Art, also abgesehen von körperlicher Heilung, gemeint ist. Früher hätte man vielleicht zum Beispiel Exorzismus dazu gesagt. Heute würde ich sagen, gehören so Dinge dazu wie Befreiung von Süchten, Depressionen und ja, man könnte jetzt die Liste noch fortführen. Aber ja, das sind wie gesagt nur so Annäherungen. Man kann es wahrscheinlich nie 100% sagen, aber das wäre mal so meine Ansicht dazu. Drittens, Prophetie und die Ausdeutung oder Anwendung von Geistwirkungen. Bei der Prophetie scheint es mir in der Kombination mit dieser Ausdeutung und in Abgrenzung zum Wort der Weisheit um Bilder oder Bildworte zu gehen. Ich habe mich eben gefragt, wie unterscheidet sich eine Prophetie von einem Wort der Weisheit und von einem Wort der Erkenntnis, wenn das Paulus als eigenständige Gabe nennt. Und ich denke, da sind mehr dann so Bildwörter gemeint, während beim Wort der Weisheit halt konkrete Worte genannt sind oder halt Bilder oder so. Weil Bilder brauchen häufig ja auch nochmal irgendwie eine Interpretation oder also man weiß dann noch nicht genau, was damit gemeint ist. Zwar in verständlichen Worten, aber man weiß häufig noch nicht 100%, was damit gemeint ist. Und deswegen braucht es diese Ausdeutung oder die Anwendung, was damit gemacht werden soll. Wer sich jetzt an der Stelle auch gerade gut auskennt, wird sagen, aber halt, nach Prophetie kommt doch Unterscheidung der Geister und nicht Ausdeutungen von Geistwirkungen, habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Ich bin aus unterschiedlichen Gründen zu dieser anderen Übersetzung gekommen, aber ich kann die jetzt nicht ausführen, das würde wirklich den Rahmen sprengen. Wenn ihr es wissen wollt, dann fragt mich. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass Paulus an anderer Stelle von einer Unterscheidung der Geister spricht und dass sie wichtig ist, aber ich glaube nicht, dass er es hier tut. Genau. Viertens, Arten von Sprachengebeten und Auslegung von Sprachengebeten. Da habe ich ja schon einige Sachen gesagt. Es ist wahrscheinlich irgendwie eine Art unverständliches Plappern. Ich frage mich manchmal, wie das damals sich angehört hat. Ich weiß nicht, wer von euch Sprachengebet praktiziert oder so, aber da frage ich mich manchmal, wie das so früher war. Unverständlich, von dem aber jetzt nicht ein Wörterbuch erstellt werden könnte. Also man könnte ja überlegen, also so eine Gedankenexperiment machen, wenn man jetzt Sprachenbeter hat und Ausleger hat und genug Auslegungen sind, dann können wir wie rückschließen, das Wort im Sprachengebet heißt das übersetzt quasi, geht nicht. Es dient der Zwiesprache mit Gott und kann verständlich prophetischer Rede den Weg bereiten. Es ist keine Übersetzung, sondern eine Auslegung. Und der Auslegende versteht in diesem Sinne nicht Wort für Wort, was der Sprachenbetende gesagt hat, sondern bekommt das ja auch als Geschenk von Gott, diese Auslegung, bekommt zum Beispiel den Eindruck oder ein Wort der Erkenntnis, was diese Auslegung dann ist. Vierte und letzte Frage, wir sind auf der Zielgeraden. Darf ich mich nach spezifischen Geistesgaben ausstrecken? Antwort, ja. Ja, wir versprochen, die Antworten werden immer kürzer, oder? Hier kommt das 13. Kapitel ins Spiel, das viele vielleicht als das sogenannte Hohelied der Liebe kennen. Die Liebe ist langmütig, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf und so weiter. Hat man bestimmt 100 Mal schon gehört. Paulus leitet das Kapitel folgendermaßen ein. In 12,31, das ist der letzte Vers des 12. Kapitels und leitet ins 13. über. Ihr strebt nach den größeren Geschenken? Fragezeichen. In Klammer, er weiß, ja, die Korinther machen das. Die Korinther sind voller Eifer, voller Feuer. Daher zeige ich euch, wenn ihr nach etwas übermäßig Großem eifert, einen Weg. Und beschließt es dann, in 14,1, wenn er mit dem 13. Kapitel fertig ist. Jagt der Liebe nach, eifert nach den Sprachengebeten, mehr aber, damit ihr prophetisch redet. Paulus zeigt den Korinthern also in Kapitel 13 diesen Weg auf, mit dem sie ihren Eifer und ihr Streben nach mehr Geistwirkungen ausleben können. Und das ist der Weg der Liebe. Eifer ist an sich nämlich erstmal neutral. Es kann auf der einen Seite negativ sein, wenn es zu Eifersucht wird, wenn ich eben nur schaue, Mann, der Felix, der hat so viel Prophetien, ich will das auch. Das wäre ein unguter Eifer. Es kann aber auch in eine positive Leidenschaft verwandelt werden, wenn ich immer die ganze Gemeinde im Blick habe, den Nächsten im Blick habe, die Auferbauung des Leibes Christi und die Ermutigung von meinem Nachbarn im Blick habe. Dann geht es mir nicht mehr um mich eben, dass ich besondere Geistesgaben habe, dass ich mich irgendwie rühmen kann und stolz auf mich sein kann, sondern geht es mir eben um den anderen. Und das ist ein Eifer, der gut ist, wenn man nach den Geistesgaben eifern will. Und ich würde uns ermutigen, das zu tun. Und dann ist natürlich immer noch nicht an mir, ob ich es dann auch wirklich bekomme. Aber ich kann mich danach ausstrecken. Und wenn wir dann etwas bekommen, so schreibt es Paulus dann auch noch, dann sollen wir es auch eifrig praktizieren und trainieren quasi. Mit einem Eifer für sein Königreich, sodass sein Leib auferbaut wird und wächst. Es liegt auch an uns, also ob wir überhaupt was empfangen wollen, ob wir bereit sind zu empfangen. Und genau, lasst uns da uns auch danach ausstrecken, was zu empfangen, dass wir aufmerksam sind auf sein Wirken unter uns, was er unter uns tun will. Gottes Geist lebt tatsächlich und die Geistesgaben sind eine Möglichkeit, den Geist zu erfahren. Er wird darin sichtbar und erkennbar präsent.